Eine Information zur folgenden Sendung. Der Widerhall mit einem Gespräch mit dem EU-Parlamentarier Hannes Haide zur EU-Wahl ist bereits im April aufgenommen worden. Aktuelle Geschehnisse, konkret das neuerliche Abrutschen Österreichs beim Pressefreiheitsindex und auch die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei, sind daher nicht angesprochen worden, obwohl sie thematisch natürlich dazugehören.
Widerhall.
Widerhall.
Widerhall. Widerhall, das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Dieses Mal im Widerhall ein Studiogespräch mit dem EU-Parlamentarier Hannes Haide über die bevorstehende EU-Wahl, die Bedeutung, die dieser Wahl zukommt und die Herausforderungen, vor der die Europäische Union in unterschiedlichen Bereichen steht. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Vom 6. bis zum 9. Juni findet die Europawahl, die Wahl der Mitglieder des Parlaments der Europäischen Union, statt, in Österreich am 9. Juni. Für viele kommt dieser Wahl eine ganz besondere Bedeutung zu, findet sie doch vor dem Hintergrund einer sich in vieler Hinsicht verändernden Welt statt. Die EU und Europa stehen vor sehr großen Herausforderungen, vor allem durch politische Krisen und Bedrohungen, allen voran der russische Angriffskrieg in der Ukraine, dem Nahostkonflikt oder dem Aufkommen antidemokratischer Bewegungen, etwa erfolgreiche rechtspopulistische Parteien oder auch ganze Mitgliedstaaten, die sich von liberaldemokratischen Zuständen entfernen. Es sind mannigfaltige Themen, sowohl nach innen wie nach außen, die Bürgerinnen und Bürger der EU und Europa direkt betreffen: Sozial- und Bildungspolitik, Medienpolitik, Migrationspolitik, Außen- und Innenpolitik, das sind nur einige der wichtigsten Bereiche. Über diese Herausforderungen, die Verfasstheit der EU und die Bedeutung dieser Wahl habe ich ein Studiogespräch mit dem EU-Parlamentarier Hannes Haide geführt. Der ehemalige Bürgermeister von Bad Ischl ist vor 5 Jahren das erste Mal für die SPÖ ins EU-Parlament gewählt worden. Themen im Gespräch waren unter anderem auch die zunehmende EU-Skepsis, EU-Kritik und auch der Wahlmodus. Ja, ich begrüße Hannes Haide bei uns im Studio, EU-Parlamentarier und jetzt auch wieder auf dem 5. Listenplatz der SPÖ. In Oberösterreich ist es der Spitzenplatz. Wie komfortabel ist diese Position? Wie müsste die Wahl ausgehen, damit weitere 5 Jahre im EU-Parlament möglich sind?
Also ich fühle mich in einer Komfortzone sowieso nicht wohl. Also bin ich durchaus einverstanden damit, auf einem Platz zu sein, wo es heißt, auch zu kämpfen. Wenn meine Partei, und es geht ja um eine Bundesliste, es gibt ja keine regionalen Listen, entsprechend abschneidet wie das letzte Mal, dann ist sicher, dass ich wieder im Europäischen Parlament arbeiten darf und kann. Es ist allerdings so, dass die Europawahlen eine Mobilisierungswahl sind und wir haben in Österreich Wahlbeteiligung meistens von unter 50%. Das letzte Mal war aufgrund der Nachwehen der Ereignisse rund um Ibiza die Wahlbeteiligung bei knapp 60%. Das hat zusätzlich mobilisiert. Und darum ist mir auch wichtig hinzuweisen, auch das Wahlrecht zu nutzen, auch bei den Europawahlen am 9. Juni zur Wahl zu schreiten und Europa mitzugestalten. Und die sagt dann auch immer extra dazu, da zählt deine Stimme doppelt, weil wenn 50% 100% sind, dann ist die Stimme mehr wert als sonst. Aber natürlich muss das Ziel sein, dass die Wahlbeteiligung steigt und dass auch ein Bewusstsein entsteht, worum es eigentlich bei diesen Wahlen geht und worum es im Europäischen Parlament geht.
Wenn man das jetzt vergleicht mit den letzten Wahlen, hat sich natürlich weltpolitisch enorm viel geändert. Es gibt eine ganz andere auch Bedrohungslage, ein politisches Umfeld durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder auch im Nahen Osten. Welcher Bedeutung kommt jetzt dieser Wahl gerade auch vor diesem Hintergrund so?
Die letzten 5 Jahre waren tatsächlich von vielfältigen Krisen gekennzeichnet. Wir waren bei der Europawahl 2019 ganz unter dem Eindruck des Brexit und viele waren der Überzeugung, er wird nicht stattfinden. Und ein halbes Jahr später war es soweit und es war ein sehr emotionales Ereignis, wie die Abgeordneten aus dem Vereinigten Königreich sich verabschieden mussten. Vor allen Dingen die Pro-Europäischen haben sehr viele und große Emotionen gezeigt und dann kam direkt drauf die Pandemie, wo europäische Zusammenarbeit gefordert war in einem Bereich, wo die Europäische Union keine Kompetenz hatte, nämlich in einer Gesundheitskrise aktiv zu werden und Gesundheitspolitik ist ja eine nationale Angelegenheit gewesen und da haben wir gesehen, wie bedeutend die Europäische Union ist, als sich Länder, Mitgliedsländer gegenseitig medizinische Ausrüstung weggekauft haben oder überhaupt beschlagnahmt haben und dort die Europäische Union und das Europäische Union, das ist ja nicht irgendeine Blase in Brüssel, sondern das sind die Länder, das sind aber auch wir Bürgerinnen und Bürger entsprechend reagiert. Und die Krise, die auf so viele Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gehabt hat, auf alle Bevölkerungsgruppen, war noch gar nicht beendet, kam dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der ja ein Angriffskrieg ist auf unser demokratisches Prinzip, auf die europäischen Werte, auf das, was Europa ausgemacht hat in den letzten Jahrzehnten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine besondere Herausforderung und zeigt aber einmal mehr, wie notwendig diese europäische Einigung ist.
Kurz nach Ausbruch dieses Krieges haben wir ein längeres Gespräch gehabt. Da ist so berichtet worden, dass eigentlich durch diesen Krieg eine neue Solidarität, ein Zusammenwachsen dieser EU auch, dass das auch stattgefunden hat. Wie ist denn das, wenn man das jetzt im Laufe der Zeit sieht, ist dieser Eindruck immer noch so da, dass hier ein vermehrtes Miteinander ist? Es hat aber auch ja andere Momente gegeben, wo einzelne Staaten da hier ganz massiv ausgeschert sind.
Naja, es gibt ja 2-3 Länder, die wechseln, mit einer Ausnahme Ungarn, das einen Standpunkt hat, der jetzt gegen die europäischen Werte ist. Und Ungarn ist ja nicht nur in dieser Causa in vielfacher Weise anderer Ansicht und Ungarn ist ein eigenes Kapitel, weil es da auch so weit geht, dass die so notwendigen Mittel für die Politik des Ministerpräsidenten dort von der Europäischen Union nicht fließen werden oder momentan nicht fließen. Und es ist ja nicht nur die Ukraine-Krise, dieser russische Angriffskrieg, es ist jetzt auch noch der Angriff auf Israel dazugekommen und die Konsequenzen jetzt für den Gazastreifen durch das Eingreifen Israels, also es ist ja da nochmal eine neue Krise entstanden. Ich möchte nur erinnern, dass auch 2019 schon die Ukraine und Russland ein Thema war und das möchte ich auch in der Hinsicht nochmal bewusst machen, wenn man sagt, man soll doch jetzt endlich Frieden schließen. Ich glaube, das ist, was wir uns sehnen und das ist der größte Wunsch aller Betroffenen in der Ukraine, in Russland und selbstverständlich auch bei uns in der Europäischen Union. Und dafür muss der russische Präsident Putin reagieren, weil letztlich hat ja Russland die Ukraine angegriffen und nicht umgekehrt und die Ukraine macht von ihrem Verteidigungsrecht Gebrauch und dieser Konflikt, dieser Angriff ist ja absolut völkerrechtswidrig. Aber wir haben 2019 schon darüber diskutiert, weil nämlich die Europäische Union de facto schon 2-mal Frieden geschlossen hat mit Putin, nämlich nach der Annexion der Krim, waren die Sanktionen jetzt enden wollend und Putin wurde wieder empfangen. Dann waren die Angriffe auf Donetsk und Luhansk und man hat eigentlich auch dort nicht massiv kritisiert, weil man der Meinung war, damit ist diese Krise beendet und es gibt immer am nächsten Schritt und ich warne davor zu meinen, wenn man jetzt Konzessionen macht an Putins Russland, dass dann Friede herrscht und dann keine nächsten Schritte kommen, weil man nicht davon ausgehen kann und letztlich hat man der Europäischen Staatengemeinschaft einen Tag vor dem Angriff versichert, man zieht sich zurück und das war halt eine falsche Information und das Vertrauen und die Vertrauenswürdigkeit ist dadurch stark beeinträchtigt und das muss man aber auch den europäischen Regierungen bewusst machen und man hat es in Polen gesehen, die Demokratie bringt schon auch mit sich, dass Regierungen wechseln und dann auch Ansichten und Zugänge zur Europäischen Union und zu inhaltlichen Fragen sich ändern können. Und das ist nach wie vor meine Hoffnung von Ungarn. Darum rede ich ja nie Ungarn, sondern ich rede über die gegenwärtige Regierung dort. Und das sind nicht die Ungarinnen und Ungarn, die das zu verantworten haben.
Der EU-Parlamentarier Hannes Heide bei uns im Studio. Wir sprechen über die heuer bevorstehende EU-Wahl. Wird auch sicherlich ein Thema sein, eine gemeinsame Verteidigungsstrategie der EU. Ein großes Problem ist auch das Aufkommen von vielen rechtspopulistischen Parteien, die ja teilweise offen auch gegen die EU Politik machen. Wie passt das zusammen, wenn die dann auch im Parlament sind? Wie schwierig gestaltet sich das dann?
Also das ist ja der Beweis dafür, wie entscheidend diese Europawahlen sein werden. Es ist keine Richtungswahl, jede Wahl ist eine Richtungswahl, es ist eine Schicksalswahl. Weil es geht darum, gibt es weiter ein ambitioniertes, zukunftsorientiertes Europa, das den Einigungsprozess lebt, das Möglichkeiten gibt, der Europa der Menschen, nicht nur der wirtschaftlichen Beziehungen, wo das fair und sozial ist, wo es eine Sozialunion gibt, wo viele Dinge unseres Alltags gut geregelt werden können, gute Voraussetzungen geschaffen werden, wie ja die EU es auch vorgelebt hat. Oder gibt es ein Europa der Angst, ein aggressives Europa, wo die Rhetorik sehr brutal ist und wo der Umgang einer ist, der nicht den Umgangsformen, wie mir sie erwartet, entspricht. Und wir stehen nicht vor einem Rechtsruck, er findet ja bereits statt. Der hat stattgefunden in Schweden, in Finnland, in Italien, in Portugal jetzt. In Spanien ist er zu einem hohen Preis allerdings gescheitert. Und manche haben vielleicht das Gefühl, naja, Rechtsruck heißt, dass dann Probleme gelöst werden, wie der Asyl- und das Asylthema, der Grenzschutz, Migrationsfragen. Aber Tatsache ist ja, wenn diese rechtskonservativen und extrem rechten Parteien Verantwortung haben, in der Regierung sitzen, lösen sie diese Probleme nicht. Das sieht man in Italien, weder die Frau Meloni, rechtskonservativ, oder der extrem rechte Salvini haben dieses Problem lösen können. Und ich erinnere daran, dass auch der Innenminister, der jetzt dieses Thema im Wahlkampf, der ehemalige Innenminister, der das so stark thematisiert, hat auch nicht für eine Lösung gesorgt in dieser Problematik. Und ich gehe davon aus, dass solche politischen extremen Kräfte dieses Thema brauchen, um zu emotionalisieren, um nämlich den gesellschaftlichen Umbau vorantreiben zu können, den sie in Wirklichkeit vorhaben. Und das heißt ganz klar ein Familienbild, das in die Vergangenheit gehört. Das ist ein Frauenbild, das in unserer Zeit nichts zu suchen hat. Die wollen nicht nur die Sozialpartnerschaft schwächen, sondern am liebsten überhaupt abschaffen, obwohl gerade in der Europäischen Union, und das möchte ich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch ganz deutlich machen, der Schutz des europäischen Arbeitsmarktes gelungen ist, nämlich durch Maßnahmen wie einen europäischen Mindestlohn, wie durch die Entsenderichtlinie, wo auch Ruhezeiten geregelt worden sind. Das alles stützt den österreichischen Arbeitsmarkt. Und dann geht es um, weil wir heute beim Freien Radio, weil ich da dieses Gespräch habe, ein wichtiges Medium. Es geht auch um Medienfreiheit, es geht um die Unabhängigkeit der Justiz, es geht um die Freiheit der Lehre. Also unser gesamtes Gesellschaftsbild, das, was wir als Freiheiten erleben, steht zur Diskussion und durchaus auch in Gefahr, wenn solche Kräfte dann tatsächlich Entscheidungen vorantreiben können. Und ich muss ja davor warnen, bereits jetzt sieht man, dass in einer Koalition, wo auch die Europäische Volkspartei, auch mit der Österreichischen Volkspartei durchaus Initiativen vorantreibt und zukunftsweisende Projekte stoppt oder verwässert mit genau diesen Kräften. Und das ist eine Gefahr für unser tägliches Leben.
Die EU-Wahl im Juni des heurigen Jahres. Viele Menschen haben trotzdem oft das Gefühl, dass sie Politiker und Politikerinnen wählen, die dann nicht so viel mitreden können. Es ist ja auch so, wir wählen national, auf nationaler Ebene Politikerinnen und Politiker, die uns dann in Brüssel vertreten. Wäre es nicht im Sinne der europäischen demokratischen Einigung besser, wenn man dieses Parlament und die Politikerinnen direkt wählen könnte? Ich meine, wir wählen ja auch unabhängig Land und Bund. Da müssten sich die Politiker nicht immer auch nach den Interessen der Nationalstaaten richten, sondern man könnte direkt das EU-Parlament wählen.
Also es ist ja nicht so, dass wir in Österreich den Nationalrat nicht über regionale Listen auch wählen würden. Da gibt es Landeslisten, da gibt es Regionalwahlkreise und das Europäische Parlament hat ja in anderen Ländern in größten Dann gibt es auch Regionalwahlkreise, zum Beispiel in Deutschland. Es ist aber so, Österreich hatte das letzte Mal 18 Abgeordnete, diesmal können wir aufgrund demokratischer Veränderungen 20 Abgeordnete ins Europäische Parlament entsenden. Die Problematik, warum die Akzeptanz der Europäischen Union in Österreich am niedrigsten ist, nur ein Vergleich. 86% der Luxemburgerinnen und Luxemburger beurteilen die EU als positiv und nur 42% der Österreicherinnen und Österreicher. Aber das zeigt ganz deutlich, die Krise oder diese Haltung ist hausgemacht, diese Ablehnung. Und ich sage es ganz klar, die Europäische Union ist in Österreich ein Mobbing-Opfer von der FPÖ-Politik, die destruktiv ist, und allerdings auch von der österreichischen Volkspartei. Und das sage ja nicht nur ich, das sagt ja der erste Vizepräsident, der aus dieser Partei kommt, der darauf hinweist, dass die Volkspartei die europapolitische Verantwortung abgegeben hat. Und man sieht es ja in der Argumentation. Und wenn man jetzt sagt, wer vertritt uns denn in Brüssel, dann stelle ich jetzt einmal die rhetorische Frage, wer ist denn der einflussreichste Politiker in der Europäischen Union aus Österreich? Und wenn man nachdenkt, kommt man drauf, das ist der Bundeskanzler. Und der Bundeskanzler kann nicht Schuldverantwortung, Handlungsbewusstsein oder Handlungsnotwendigkeit auf die EU abschieben, wo er doch selber EU ist. Und das heißt ja, wenn er das kritisiert, dass er sich selbst kritisiert. Und das muss man deutlich machen. Und was ich auch deutlich mache und deutlich machen will, ist, wir haben so viel Nutzen, so viele Erfolgsgeschichten der EU, nur ist es uns nicht bewusst. Es wird uns auch nicht bewusst gemacht, weil es ist so oft EU drin, wo nicht EU draufsteht. Und jeder und jede hat damit zu tun, nur weiß sie es nicht.
Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, diese direkte Wahl, dass man eben dem Problem, dass nationale Politiker Kleingeld machen mit EU-Bashing, dem das verhindern kann?
Ja, aber es wird immer nationale Listen geben. Es gibt den Vorschlag, dass man auch transnationale Listen macht, dass man also eine gewisse Anzahl von Mandaten über eine internationale, europaweite Liste vergibt und eben auch nationale Abgeordnete. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, dass das in den Mitgliedstaaten nicht auf so viel Gegenliebe stößt wie bei den Europaparlamentarierinnen und Europaparlamentariern, weil es da Befürchtungen gibt, dass da die großen Länder einmal mehr Chancen haben, entsprechend Mandate zu lukrieren. Ich bin grundsätzlich schon auch der Überzeugung, was Europapolitik betrifft, ist es nicht primär für mich von Bedeutung, ob dieser Vertreter, diese Vertreterin aus Österreich kommt oder aus einem anderen Land, sondern für mich geht es um Inhalte, genau in diesem Sinn. Und das muss uns aber auch viel mehr bewusst sein, worum es eigentlich geht. Und das ist aber aus meiner Sicht zu früh, wie die Realitäten zeigen, wiewohl ja das Europäische Parlament tatsächlich sich für transnationale Listen ausgesprochen hat.
EU-Skepsis ist angesprochen worden, auch dass sie gerade in Österreich besonders groß ist. Für manche Menschen ist die EU nicht in erster Linie ein sozialpolitisches Friedensprojekt, sondern ein knallhartes neoliberales Wirtschaftskonglomerat. Unbestritten ist die EU oder die Vorläuferorganisationen auch mit wirtschaftlichen Zielsetzungen durchaus, auch mit Friedenszielsetzungen und mit wirtschaftlichen Zielsetzungen gegründet worden. Wie stark spricht die Wirtschaft auch etwa in sozialpolitischen Belangen mit?
Also grundsätzlich muss man schon sagen, die Gründung der Kohle- und Stahlunion als Vorläufer der Europäischen Union hat schon den Grund gehabt als Friedensprojekt, weil das die kriegsnotwendigen Materialien waren. Und auch damals haben die Gründer der Europäischen Union ganz klar hingewiesen, dass es auch um ein gesellschaftliches Projekt geht, um ein demokratiepolitisches Projekt. Und man hat in dieser Zeit selbstverständlich die wirtschaftliche Stabilität als prioritäres Thema gesehen und auch die Schaffung von Arbeitsplätzen, weil letztlich war ja die hohe Arbeitslosigkeit verantwortlich oder mitverantwortlich für den großen Krieg, für den Zweiten Weltkrieg und für die Aggression in Europa. Andererseits stimmt's, dass zum Beispiel in der Diskussion um den Brexit, das dann sehr stark um Binnenmarkt gegangen ist, um wirtschaftliche Freiheiten und dass das Europa der Menschen viel zu wenig bewusst ist, weil es gibt ja dieses Europa der Menschen, auch wenn es nicht diese Bedeutung hat, die es haben müsste. Ich denke da jetzt gerade dran, wenn man im Vereinigten Königreich unterwegs ist, dann merkt man, was es bedeutet, wenn man nicht mehr an Erasmus Plus teilnehmen kann auf der Ebene der Universitäten bei einem Bildungsprojekt. Man merkt es aber auch bei kulturellen Austauschprojekten, wenn man nicht mehr dabei sein kann, wann Arbeitsbewilligungen zu bezahlen sind, wann Verzollungen, lange Lieferzeiten an Einfluss nehmen und wann halt ein Wirtschaftsfaktor Großbritanniens, der Live-Musiksektor stark eingeschränkt ist, weil es einfach zu teuer ist, für eine gewisse Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern nach Europa zu kommen, oder umgekehrt aus der Kulturnation Österreich ein Orchester, das bei den größten Festivals der Welt in Schottland auftritt, zusätzliche Kosten von 30.000 Pfund mit sich bringt, dann sieht man, dass der Mensch nicht unbedingt da immer im Bewusstsein ist. Und darum geht es, das viel mehr zu zeigen. Und es ist wirtschaftlich von Vorteil. Es wird ja gerade in Österreich oft als Argument gegen die Europäische Union vorgebracht. Wir seien ja ein Nettozahler und warum seien wir dann Mitglied? Und da sage ich einmal ganz klar, von diesen, also die Kohäsionspolitik, Kohäsion heißt Zusammenhalt, ist ein Herzstück und Teil des Erfolgs der Europäischen Union und leistet ja Friedensarbeit und arbeitet für Demokratisierung und Stabilität, wenn man schaut, wenn diese Regionen einen entsprechenden wirtschaftlichen Aufschwung nehmen und dadurch die Lebensstandards, der Wohlstand steigt und die Demokratie dort stabil ist, weil in Europa ist es ja nicht so, dass 1945 plötzlich alle Staaten Demokratien waren, sondern das ist ja ein langer Prozess gewesen. Und von den Strukturförderungen kommen nur 30% direkt, also das Geld, was man an die Empfängerländer zahlt, kommt ja direkt wieder in diese Nettozahlerländer zurück, nämlich über die Aufträge, wann in Rumänien eine Eisenbahnlinie gebaut wird, und das ist ein konkretes Beispiel, und genauso konkret ist, wenn ein Krankenhaus in Bulgarien gebaut wird, dann kommen aus den eingesetzten Strukturfördermitteln sofort 30% wieder an Nettozahlerländer wie Österreich zurück, und die restlichen 70%, die kommen auch mehrfach zurück, gerade Österreich als stark exportorientiertes Land, was ja Arbeitsplätze bei uns schafft, profitiert in vielfältiger Weise, und wir sehen jetzt in Großbritannien, was so rund 12 Milliarden Euro jährlich als zweitgrößter Nettozahler einbezahlt hat, fehlt jetzt aufgrund von Nachweisen, volkswirtschaftlichen Nachweisen, Studien, 14-faches von diesem Geld, was man damit lukrieren konnte. Also es ist auch materiell ein Benefit für Mitgliedsländer, aber es kommt natürlich auch dazu, dass Stabilität, das Frieden, das Miteinander und der Wohlstand und europäische Werte nur mal einen Mehrwert haben an Immateriellen, den man nicht hoch genug einschätzen kann. Das muss man in Österreich viel mehr bewusst machen, weil ich glaube, da ist immer so diese Rechnung, die so nicht stimmt.
Weil viele Menschen noch immer auch wieder davon ausgehen, dass gerade das wirtschaftliche Lobbying auch so entscheidend ist und hier auch demokratische Prozesse unterwandert werden. Ist das eine Sichtweise, die so zumindest hinterfragen ist?
Also ich glaube, das ist aus einer Zeit, wo die Austeritätspolitik die Europäische Union nicht weitergebracht hat, sondern eher gelähmt. Man denkt an die Situation in Griechenland und man hat aber daraus schon gelernt und Konsequenzen gezogen, und es ist jetzt wieder ein starker Fokus eben genau darauf, Länder nicht zurückzulassen. Es ist aber allerdings in dem Zusammenhang schon ein bisschen, wie soll ich sagen, verstörend, wenn ausgerechnet der österreichische Bundeskanzler meint, genau dort, was Europa ein, soll man sparen, nämlich in der Kohäsionspolitik, weil das schafft Arbeitsplätze, das schafft Stabilität, das schafft Wohlstand und damit auch Stabilität in Europa. Und solche Vorschläge kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil es einfach nur auf der emotionalen Ebene ist, genauso wie die Schengen-Diskussion rein auf emotionaler Ebene ist. Und ich kann auch die immer wiederkehrende Forderung, wenn EU-Europawahlen sind, nicht mehr hören, man muss weniger regulieren, weil Meister im Regulieren und in Sachverständigen, wie soll ich sagen, Auswüchsen sind wir schon in Österreich die Besten und haben eigene Dinge zu hinterfragen und da auch Lösungen zu suchen und nicht wieder auf die EU hinzuhauen. Gerade jetzt, wo die EU ohnehin einen starken Entbürokratisierungsprozesse in Gang gebracht hat. Also ich glaube, man sollte schon oft vor der eigenen Türe kehren und nicht über meinen Finger auf was zeigen, wo man dann nur selber verantwortlich ist für die Situation.
Ungarn ist schon angesprochen worden. Es ist ein immenses Problem für die EU, dass sich manche Länder von liberalen Demokratien verabschiedet haben und dann auch im Sinne von ja, erpresserischem Vorgehen oder mit Blockaden die EU lähmen. Jetzt ist vorher gesagt worden, man muss auf die demokratischen Prozesse hoffen in den Ländern, dass sich das wieder ändert. Aber in illiberalen Demokratien oder auch Diktaturen ist das auch sehr schwer. Wie soll die EU in Zukunft aus dieser Situation herauskommen?
Also voriges Jahr hat ein österreichischer Politiker ins Bierzelter Murferaner Markt hineingeschrien, machen wir es den Orban nach, das ist eine gefährliche Drohung, weil wie schaut es aufgrund der Arbeit der ungarischen Regierung tatsächlich aus? Die Inflation ist immens. Ungarn hat Flüchtlinge, Asylwerberinnen aus Serbien unregistriert durchgewunken und in andere Länder der Europäischen Union durchgelassen. Ungarn hält die europäischen Werte, wie ich schon erklärt habe und erwähnt habe, nicht hoch. Ungarn hat enorme wirtschaftliche Probleme und wenn man sagt, dieses Land sei da vorbildlich, da muss man ja erwähnen, dass 700.000 Ungarinnen und Ungarn das Land verlassen haben, sehr willkommen sind in Ländern und in Regionen wie bei uns, wo eben Ungarinnen und Ungarn arbeiten und die gehen aber nicht deswegen dort weg, weil dort alles so schön ist und so wunderbar und die wirtschaftliche Situation und das Land der Möglichkeiten ist, sondern weil sie schlicht dort keine Zukunft sehen und keine Gegenwart haben. Und das muss man ganz klar machen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine erfolgreiche Regierungspolitik dort wäre, die hängen am Tropf der Fördermittel der Europäischen Union und argumentieren dann oft dagegen, was die Europäische Union tut. Und da gehört schon dieses Zusammenhalten und letztlich ist aber Ungarn ein ganz wichtiger Partner in der Europäischen Union, aber nicht die ungarische Regierung. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass die Europäische Union genau diese Fördermittel, mit denen sich ja dieses System am Leben erhält, dass man die zurückhält, solange nicht notwendige Reformen auch in Richtung fairer Wahlen, weil letztlich, wenn nur die Regierungspartei eine Chance hat, in den Medien vorzukommen, dann ist ja das keine faire Wahl oder eine gerechte Wahl, so wie wir sie kennen. Also da hat die EU schon Möglichkeiten, aber man darf dann nicht am Basar enden und einfach irgendwelche Deals machen, wie wir es ja erlebt haben, dass man sagt, naja, stimmt ihr zu, dann geben wir euch einmal die ersten 10 Milliarden, die wir euch noch schuldig sind. Das ist eine Vorgangsweise, die das Europäische Parlament massiv kritisiert und sich auch dagegen wendet. Und das zeigt sich einmal mehr, wie wichtig und notwendig ein starker Parlamentarismus auch auf europäischer Ebene ist, weil das Parlament hat schon zweimal angedroht, die Europäische Kommission, eine andere europäische Institution, zu klagen, wenn sie diese Schritte setzt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt genau diese Kräfte ganz rechts der Mitte Entscheidungsmöglichkeiten haben, wird es diese Möglichkeiten und diese Variante nicht mehr geben, wie man Einfluss nimmt auf Länder, einen autokratischen Kurs zu beenden.
Weil ja, dann wird ja sozusagen die EU erpressbar, wenn man hier mit finanziellen ja, Forderungen.
Naja, die EU sind in dem Fall die Staats- und Regierungschefs. Das heißt, da wären Menschen wie der deutsche Bundeskanzler oder der österreichische Bundeskanzler erpressbar oder machen sich erpressbar. Das muss man da ganz klar hinweisen und in dem Zusammenhang, weil es ja auch mit EU-Skepsis zu tun hat, man muss schon noch einmal darauf aufmerksam machen, es gibt keine Entscheidung in der Europäischen Union, wo nicht mindestens eine Österreicherin oder ein Österreicher beteiligt ist. Und auch in diesen Dingen, bei so wichtigen Angelegenheiten, hat Österreich eine ganz wichtige Stimme. Und die Einstimmigkeit ist ja in vielen relevanten Bereichen gegeben und zeigt nur mal, welche Bedeutung das hat, dass man in der Europäischen Union vertreten ist.
Aber wäre es nicht wichtig, dass man noch einheitliche demokratische Standards als Grundvoraussetzung setzt, um in der EU zu bleiben?
Naja, die gibt es ja. Die gibt es ja. Und dann gibt es den Sanktionsmechanismus.
Ja, aber tatsächlich hat Ungarn ja geschafft, dass es hier Blockaden macht, dass es Erpressungen gab.
Ja, aber das ist ja in dem Ausmaß erst in den letzten Jahren so eklatant geworden. Und ich erinnere, die Partei des Herrn Orban war ja noch zu Beginn dieser Legislaturperiode im Europäischen Parlament in derselben Fraktion wie die Österreichische Volkspartei, also eine anerkannte konservative Partei im europäischen Parteienspektrum. Und da hat es dann auch entsprechende Vorkommnisse gegeben. Hat sich ja nicht nur gegen Europa gewendet, sondern hat sich auch gegen die eigene Fraktion gewendet, die sich ja dann letztlich dazu geführt hat, dass dieser Konflikt derart aufgepoppt ist. Und man muss ja schon sagen, dass es dem Herrn Orban lange gelungen ist, in Ungarn gegen die Europäische Union Stimmung zu machen und in der Europäischen Union ganz ein anderes Bild in den Gesprächen zu vermitteln. Und diese Blase, das ist die wirkliche Blase der Europäischen Union, die ist ja dann aufgebrochen und jetzt ist dieser Konflikt so entstanden, dass er auch ausgetragen wird und dass das Europäische Parlament in dieser Zusammensetzung da einen ganz klaren Standpunkt hat. Und dieser klare Standpunkt ist wichtig, dass der auch nach der Wahl bestehen bleibt. Und darum ist es auch absolut notwendig und von Bedeutung, dass die Kräfte gestärkt werden, die genau für diesen Kurs stehen.
Das heißt, die Gesetze und die Mechanismen, die es in der EU gibt, um mit so einer Situation umzugehen, sind ausreichend?
Wären ausreichend. Man kann natürlich jetzt im Bereich auch europäischer Staatsanwalt, gibt es natürlich schon auch Möglichkeiten, die bestehenden Zielsetzungen auch mit mehr Kraft und mit mehr Möglichkeit zu rascher Reaktion zu verbessern. Also ich sage jetzt nicht, dass das Prozedere und das in Realität nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber man muss auch immer ganz klar sein, die Veränderung von europäischen Verträgen bedeutet wieder eine Einstimmigkeit, die heute halt in vielen wichtigen Fragen in der Konstellation, wie sich die Europäische Union jetzt darstellt, schlichtwegs nicht möglich ist.
Der EU-Parlamentarier Hannes Heide bei uns im Studio. Vielleicht zum Schluss noch ein persönlicher Eindruck von den letzten Jahren und auch der letzten Zeit, wie sich auch das Klima und die Stimmung im EU-Parlament verändert haben oder ob sie sich verändert haben, ob der mannigfaltigen, auch schon angesprochenen Krisen, die wir erleben und der ja doch sehr schwierigen Zeit.
Na, mein Eindruck ist, dass es eine taktische Änderung gegeben hat und gerade der Herr Weber als Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei hat es ja in der Pressestunde in Österreich im ORF generiert, dass er der Schützer vor dem Rechtsruck in Europa ist. Tatsächlich ist er ja der Architekt dieses Rechtsrucks, wenn man eben, wie schon erwähnt, nach Italien schaut, wenn man nach Finnland schaut, wenn man nach Schweden schaut, wenn man an den Versuch in Spanien denkt, wenn man an die Realität jetzt in Portugal denkt. Die Europäische Volkspartei sucht verstärkt die Zusammenarbeit mit diesen Kräften und da ist es wie in Schweden egal, wer Erster ist, sondern dann macht der Zweite mit dem Dritten eine Koalition, das kennen wir ja aus Österreich. Und es gibt so viele zukunftsweisende Themen, die gerade jetzt zur Abstimmung standen, wo einfach blockiert wird, wo entweder verwässert wird oder überhaupt es zu keinen Beschlüssen kommt. Nur ein Beispiel, die Reduktion von Pestiziden in Europa wurde abgelehnt, also man kann weiter ungehindert so wie bisher Pestizide verwenden. Kann man nicht vorstellen, dass das im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger ist. Und da gibt es einfach viele Themen, wo Europa reagieren muss und da wünschen wir ihr ein ambitionierteres Europa. Ein Europa, das Ziele hat, das sich vorstellen kann, Probleme zu bewältigen, das auch anzugehen und mit einer positiven Einstellung anzugehen und nicht so in diese Kleinstaaterei, in diese Krämerei hineinzugehen, weil es gibt einfach Herausforderungen der Zeit, die kann ein kleines Land, die können auch europäische Länder alleine nicht lösen und die Herausforderungen werden mehr. Das hat gerade diese letzte Periode gezeigt und darum ist diese europäische Zusammenarbeit und diese europäische Einigung unverzichtbar, um unsere täglichen Lebenswelten zu erhalten. Und es gibt da Haltungen in den Diskussionen, wo ich ein bisschen Angst verspüre vor dem, was kommt. Aber es sind auch einfach Einflüsse, wo wir gar keine Entscheidung haben, wie das geht. Das kommt von außen und da muss man gemeinsam reagieren und das geht nur so. Und darum ist die Europäische Union so notwendig auch für unser Leben, für unseren Wohlstand, auch für unsere Werte und Freiheiten, die wir so genießen und die wir ja bereit sind zu verteidigen.
Kurz nur zum Schluss, Erwartungen an das Ergebnis, an das Wahlergebnis, gibt es die?
Also ich würde mir wünschen, dass die Kräfte, die proeuropäisch sind, nämlich proeuropäisch in dem Sinn, dass es um ein faires, soziales, ein gerechtes Europa, was die Menschen wieder spüren, dass es ihr Europa ist, dass sich diese Kräfte durchsetzen, dass diese Kräfte gestärkt werden und dass dann wieder ein ambitioniertes Europa gibt, anstatt eines Europas der Angst.
Hannes Heide, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke für die Möglichkeit und möchte nochmal sagen, nachdem ich ja im Media Freedom Act, im Medienfreiheitsgesetz mitarbeiten durfte, solche Medien wie das Freie Radio Salzkammergut haben eine große Bedeutung, um zu informieren. Und in einer Zeit, wo man ja sehr viele unterschiedliche Nachrichtenquellen hat, macht sie ja eine super Arbeit und das ist für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft absolut lebensnotwendig und wichtig. Herzlichen Dank für die Möglichkeit nochmal.
der EU-Parlamentarier Hannes Haide zur Europawahl am 9. Juni. Er kandidiert auf dem 5. Listenplatz für die SPÖ. Demokratische Strukturen werden durch Teilnahme gestärkt, also ein überfraktioneller Aufruf, zum Schluss auf jeden Fall zur Wahl zu gehen, unabhängig oder gerade wegen Kritikpunkten oder Änderungswünschen an die EU-Politik. Denn auch Veränderung liegt im Kompetenzbereich demokratischer Systeme. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr. Eine Information zum Widerhall noch nachgereicht. Das Gespräch ist bereits im April aufgenommen worden. Daher ist das neuerliche Abrutschen Österreichs beim Pressefreiheitsindex und auch die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei nicht angesprochen worden. Wir werden diese Themen in unseren Sendungen demnächst aufgreifen. Auch unser FAS-Kulturhauptstadtprojekt Radio Transfer, bei dem wir in Kontakt mit Radiomachenden aus Ungarn sind, beschäftigt sich zentral mit Medienfreiheit in Europa und auch mit der Rolle der Community-Medien dabei. Am Freitag, dem 7. Juni, findet dazu in der ehemaligen Kurdirektion in Bad Ischl eine Diskussionsveranstaltung statt, zu der wir schon jetzt herzlich einladen. Genauere Informationen folgen.